SWR 2 Forum.
Radikale Selbstinszenierung, die Performance-Ikone Marina Abramović. Der Körper wurde ihr zur Bühne. Ob sie sich mit einer Rasierklinge einen Stern in den Bauch ritzte oder ihren Rücken mit einer Peitsche bearbeitete, die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramović wird wegen ihrer extremen Erkundungen von Körper und Seele fast wie ein Hollywood-Star gefeiert. Im New Yorker MoMA standen 700.000 Leute Schlange, um der Künstlerin in die Augen sehen zu können. Die Kunsthalle Tübingen setzt sich erstmals mit den spirituellen Aspekten im Werk von Marina Abramović auseinander, einer Künstlerin, die ihre Konzentrations- und Meditationsübungen inzwischen auch als Abramović-Methode vermarktet. Was macht die Radikalität einer Marina Abramović zur Kunst? Was treibt sie an? Mein Name ist Silke Arning und meine Gäste sind heute Katrin Lorch, Kulturjournalistin im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, die auch den Werdegang von Marina Abramović seit langer Zeit verfolgt, Professor Dr. Hans-Dieter Huber, Künstler, Kulturwissenschaftler aus Berlin, aber man darf, glaube ich, sagen, viele Stuttgarter kennen ihn, weil er als Kunsthistoriker lange Zeit zum Inventar der Stuttgarter Kunstakademie zählte. Und Dr. Nicole Fritz, sie ist die Leiterin der Tübinger Kunsthalle, in der ab Samstag die neue Ausstellung Marina Abramović, jenes Selbst, unser Selbst zu sehen sein wird. Und man darf durchaus sagen, Frau Fritz, da ist Ihnen ja wirklich ein ganz großer, sensationeller Coup gelungen, eine so hochkarätige Künstlerin nach Tübingen zu bringen. Man würde sie vielleicht eher in Berlin oder in Frankfurt sich vorstellen in einer Ausstellung. Wie haben Sie das angestellt?
Ja, ich bin auch selber sehr, sehr, sehr glücklich über diese Ausstellung. Marina Abramović ist dann eine Woche mit uns vor Ort. Marina Abramović hat Bindung nach Tübingen. Das hat mir geholfen, als ich ihr vor 2 Jahren dieses Konzept zur Ausstellung vorgeschlagen hatte. Ich habe aber noch nicht gewusst, dass sie so enge Verbindung hat. Das hat sich dann zufällig ergeben, dass ich erfahren habe, dass sie in 70er Jahren häufiger hier in der Ingrid Datic Galerie ausgestellt hat. Und sie war sofort von meinem Konzept begeistert und wir sind dann in einen Zoom-Dialog-Prozess gegangen aufgrund der Corona-Zeit und über 2 Jahre haben wir im regelmäßigen Zoom-Talks und in Runden gemeinsam mit ihrem Studio eine wunderbare Ausstellung zusammengestellt.
Ich denke mal, Sie haben sie ja jetzt auch eben nicht nur über Zoom kennengelernt, auch vielleicht schon mal persönlich getroffen?
Nein, also das war wirklich so, dass ich in den 90er Jahren über Josef Beuys promoviert habe. Dort natürlich immer, wenn ich die Möglichkeit hatte, bei ihren Aufführungen anwesend zu sein, sie sehr bewundert habe. Aber ich habe sie wirklich persönlich vorher noch nicht getroffen. Und umso glücklicher bin ich, dass wir über diese Ebene, obwohl wir uns nicht persönlich kannten, gleich ein sehr gutes Vertrauensverhältnis gehabt haben.
Frau Lorch, Sie sind Marina Abramović begegnet. Wie haben Sie sie wahrgenommen?
Das erste Mal war ich richtig frappiert, weil ich ihr Werk dann noch nicht kannte. Das war in den späten 80er Jahren, ein bisschen früher Mitte der 80er, als sie noch im Bus mit Ulay herumgefahren ist zu den Performances.
Also mit ihrem Partner Frank-Uwe Leisiepen.
Genau. Ulay und Abramović waren ja damals ein Paar, das meistens zusammen performt hat. Und die haben, wie es jetzt so schön heißt, nomadisch gelebt. Was damals hieß, dass die in einem VW-Bus durch Europa gefahren sind, ununterbrochen. Und nicht nur dorthin gefahren sind, wo sie aufgetreten sind oder Performances gemacht haben, sondern die waren auch bei Festivals oder bei Ausstellungen und waren da auch schon, ich würde mal sagen, nicht auf die Art präsent, wie man das heute mit Marina Abramović assoziiert, aber in gewisser Weise unübersehbar. Also es war schon ein richtiger Auftritt damals und hatte auch wahnsinnig viel Charme. Und damals war Marina Abramović ja auch schon in der Kunst sehr bekannt, weil sie eben an 2 Dokumentas teilgenommen hatte, weil sie bei Von hier aus mit dabei gewesen war, dieser epochalen Ausstellung im Rheinland. Und da war sie eigentlich eher so eine Künstlerin, so eine Künstlerkünstlerin, die halt viele kannten, die in der Szene waren und noch lange davon entfernt, ein Star zu sein, hatte aber schon immer dieses, ich würde sagen, sie hat viel Ausstrahlung und guckt auch darauf, dass sie die Beachtung findet, von der sie zu Recht meint, dass sie ihr zusteht. Und das fand ich damals sehr faszinierend, weil da natürlich Performance und gerade das, was Abramowitsch und Ulay machten, eigentlich noch vielleicht keine Randerscheinung in der Kunst war, weil es wichtig war, aber eben noch überhaupt nicht die Publizität hatte oder so durchgesetzt war, wie es halt heute der Fall ist.
Ist diese Ausstrahlung eine Erklärung auch dafür, dass diese Künstlerin so viele Menschen fasziniert, oder wie würden Sie das versuchen zu benennen, zu beschreiben?
Das waren damals ganz sicher die extrem harten Auftritte. Ich tue mich immer damit schwer, Bilder oder Performances oder Filme, die sehr brutal sind oder sehr viel Gewalt beinhalten, die als radikal zu bezeichnen. Weil ich häufig finde, dass radikal doch eher heißt, dass man bestimmt seine Position bis zum Ende denkt und die dann auch ohne jede Abstriche verfolgt. Also insofern, ich habe sie auch damals nicht als radikal empfunden, sondern als sehr theatralisch und eben extrem viel Gewalt in ihrer Kunst. Und das ist, glaube ich, was, was in Verbindung mit den beiden sehr, sehr schönen Menschen, also Ulay und Abramowitsch, waren einfach Filmstar, gut aussehend. Und wenn so jemand sich dann aufstellt und zum Beispiel für Rest Energy so einen gespannten Bogen auf das eigene Herz richten lässt vom Partner und das dann eben auch lange durchhält, oder wenn so zwei Performer nackt im Türrahmen stehen und wie Ende der 70er Jahre, wo dann die Leute gezwungen waren, sich zwischen diesen nackten Körpern durchzuzwängen, dann hinterlässt das natürlich einen unglaublichen Eindruck, und das ist auch einfach sehr präsente Kunst dann, die aber auch darauf zielt, gesehen und nicht übersehen zu werden.
Herr Professor Huber, wie sehen Sie das? Ist das eher theatralisch? Ist das radikal? Also wir haben es gerade schön beschrieben bekommen von Frau Lorch, diese extremen Auftritte mit Pfeil und Bogen, die auch sehr gefährlich waren, indem Ulay mit diesem gespannten Bogen auf das Herz von Marina Abramowitsch gezielt hat. Also ist das einfach so die radikale Inszenierung, oder ist es eher ja was Spektakuläres und fühlen sich deswegen die Zuschauer, die Menschen eben einfach auch von Marina Abramowitsch so angezogen?
Also ich würde sagen beides. Es ist einmal diese Radikalität ihrer extremen Performances, die vor allem über die extreme Ausdehnung der Zeit erfolgt ist, also wo man wirklich über die Grenzen der Physis hinausgegangen ist bis an den Punkt der Erschöpfung und wo es dann auch gefährlich wird. Aber es ist natürlich auch ein Bild, es ist eine Ikone. Denn heute haben wir von dieser Performance mit dem Pfeil und dem Bogen nur noch das Foto. Und ich finde es mindestens genauso wichtig, wie die Bildinszenierung in der Dokumentation funktioniert, wie die extreme Authentizität und Teilnahme an einer wirklichen Performance.
Frau Fritz, bevor wir jetzt weiter einsteigen in das Thema Marina Abramowitsch, wollen wir uns doch noch erst einmal mitnehmen lassen von Ihnen auf einen kleinen kurzen Rundgang durch die Tübinger Ausstellung. Die trägt den Titel Marina Abramowitsch, jenes Selbst, unser Selbst. Das weist schon darauf hin, es geht nicht nur um ihre Performances, sondern eben um einen speziellen Aspekt in ihrer Arbeit, nämlich um die Spiritualität. Also da kommen wir noch drauf. Aber wie müssen wir uns denn jetzt Ihre Ausstellung konkret vorstellen? Können Sie uns kurz beschreiben, was wir da sehen können?
Sehr gerne. Wir starten mit einem Biografieraum, der sehr voll ist, in dem wir das Leben von Marina Abramowitsch entfalten, mittels biografischer Daten, mittels Videos, aber einen Schwerpunkt legen auf die Tübinger Zeit, die eben noch nicht aufgearbeitet wurde. Wir haben auch die Shoes of Departure dort ausgestellt, Kristallschuhe, eine sehr schöne Arbeit, die auch in Tübingen geblieben ist damals, die angekauft wurde. Dann ist die Ausstellung chronologisch angelegt, aber auch thematisch. Wir steigen ein mit That Self, jenes Selbst, diese Arbeit, die eigentlich als Film angelegt war in 70er Jahren, haben wir rekonstruiert als Installation. Dann geht es viel um Grenzerfahrung in den 70er Jahren. Wir führen aber weiter auch ins kulturelle Gedächtnis nach der Trennung. Mit Ulay hat sie sich eigentlich im kulturellen Gedächtnis verortet. Viele Arbeiten haben dies zum Thema. Und dann geht es in die 90er Jahre, wo sich die Arbeiten beruhigen und eher eine Naturthematik aufgreifen. Die Filme werden beruhigter, die Atmosphäre wird beruhigter. Und am Ende dieses Rundgangs ist The Life, eine virtuelle Mixed Reality Arbeit, bei der sie einem, wenn man die Brille aufsetzt, in der virtuellen Realität erscheint, das selbst sich sozusagen transzendiert in den virtuellen Raum. Und was Herr Huber vorher sagte, ist ein Glücksfall, dass sie auch Dokumentation ihrer Performances immer gemacht hat, so dass wir sozusagen auf der Metaebene sind in dieser Ausstellung. Wenig Objekte, fast nur Videos.
Jetzt geht es ja ganz konkret bei Ihrer Ausstellung auch um die spirituellen Aspekte. Das betonen Sie ja auch in der Pressedarstellung und in der Beschreibung Ihrer Ausstellung um die spirituellen Aspekte im Werk von Marina Abramović. Was bedeutet das eigentlich genau?
Ja, wir haben die Inspirationsquellen, die bei ihr ja plural sind. Da gibt es christliche Bezüge, da gibt es schamanistische Bezüge, da gibt es buddhistische Bezüge. Und wir haben eben diese Werke, die inspiriert sind von diesen spirituellen Traditionen, ausgewählt. Gleichzeitig aber auch thematisieren wir die eigene Transformation des Selbst, die in ihrem Werk sehr schön spürbar ist und fühlbar ist, die sich wie einen roten Faden eigentlich durch das Werk zieht und die auch mit der Performancekunst an sich zu tun hat. Wenn man sich in eine Performance begibt, dann begibt man sich als ganzer Mensch hinein mit seinen ganzen unbewussten Prozessen. Und in einem Performance-Kontext spiegeln die unbewussten Prozesse teilweise die Betrachter zurück, wenn niemand dafür Verantwortung übernimmt. Das hat Janet Fischer, eine Psychoanalytikerin, in unserem Katalog sehr ausführlich und sehr plausibel dargelegt. Und so hat sich über die Lebenszeit von Marina Abramović mit ihrer Performance auch ihr eigenes Selbst verändert. Ihre eigene Individuationsprozess ist eigentlich in der Ausstellung sehr schön nachvollziehbar. Insofern, dass von diesen autoaggressiven Performances, von denen wir schon gesprochen haben, eine Verwandlung passiert durch die Performance auch und es sich beruhigt, die Performances und der Dialog zum Publikum wird sich verändern im Lauf der Zeit. Das wird man sehr schön sehen in der Ausstellung, bis zu einem Energiedialog am Ende mit The Artist is Present.
The Artist is Present, diese spektakuläre Geschichte im New Yorker MoMA, wo sie also im Prinzip über Tage hinweg, über Wochen hinweg ganz still gesessen hat und die Leute bei ihr am Tisch Platz nehmen konnten, um ihr direkt in die Augen zu schauen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Jetzt wollte ich nochmal fragen, also das hört sich aber so an, man lernt jetzt doch nicht unbedingt eine neue Marina Abramović kennen.
Nein, ich denke, wir haben zwei Arbeiten, die neu sind, die noch nie ausgestellt wurden in der Ausstellung. Aber dieses Spiritualität war ja immer bei ihr spürbar. Sie ist nur noch nie, mich wundert das wirklich, dass sie noch nie thematisiert wurde und versucht wurde zu greifen, mit wissenschaftlichen Begrifflichkeiten das auch zu dokumentieren. Sie zieht sich einfach wie einen roten Faden durch ihr Werk. Sie war immer sehr interessiert an verschiedenen Quellen. Und das Besondere bei Marina Abramović, was mich immer sehr beeindruckt hat, weil wir haben alle in Büchern gelesen, aber Marina Abramović ist auf der ganzen Welt herumgereist und hat versucht, von ursprünglichen Kulturen zu lernen, in diesen Raum jenseits des Rationalen einzutreten und diesen zu erforschen.
Vielleicht darf ich das nochmal in die Runde weitergeben. Also Frau Lorch, Sie haben ja eben schon gesagt, Marina Abramović ist damals mit Ulay quasi nomadisch durch die Gegend gezogen. Da hat sie sicherlich auch schon diese Spur verfolgt. Wie ist aber Ihnen, Herr Huber und Frau Lorch, wie ist Ihnen dieser spirituelle Aspekt in diesem Werk von Marina Abramović begegnet? Oder haben Sie das eigentlich noch gar nicht so wahrgenommen?
Also ich fand eigentlich immer, dass die gerade Points of Departure, dass das dringend wieder ausgestellt gehört, weil das für mich sowas wie das dunkle Geheimnis der Marina Abramović war. Also ich weiß, dass ich bei der Documenta damals, das war die Jan Hood Documenta in Kassel, dass ich wirklich Widerwillen hatte, mir diese Kristallschlappen anzuziehen. Man sollte da mit den Barfuß sich reinstellen und sollte dann den Kosmos spüren. Ich fand das damals schon wirklich esokitsch und dachte dann, als sie in den 90er Jahren so sehr gefeiert wurde, als, was ich auch ein bisschen fies fand, als Etikett, als Großmutter der Performance, dachte ich, dass das aus mehreren Gründen nicht passt. Also das war ja so, dass sie auch als eine der wenigen Künstler, die in den 70er Jahren so Extrempositionen gemacht haben, dann wirklich in diese neue Zeit reingerettet wurde, was ich auch faszinierend fand, wo man auch sagen musste, haben Hans-Ulrich Obrist und Klaus Biesenbach wirklich was Tolles mit geleistet, aber damals halt auch um den Preis, dass sie Marina Abramović so ein bisschen gereinigt haben von all diesen Sachen. Also an die Kristallschuhe hat sich plötzlich keiner mehr erinnert, obwohl ja alle auf der Documenta die gesehen hatten. Und ihre Rückkehr fing ja damals damit an, also diese ganz spektakuläre Rückkehr, wo sie dann als große, so ganz große Weltkünstlerin für Performance gebrandet wurde. Das war ja, als sie nackt auf einem Fahrradsattel während der Wiedereröffnung oder während der Eröffnung der Berliner Kunstwerke, dieser Ausstellungsinstitution, auf der Wand saß, den ganzen Abend. Und ich weiß noch, dass ich davor stand und dachte, das sieht nicht nur schmerzhaft aus, das ist auch wirklich grausam. Also eine Frau, die damals eben auch nicht mehr jung war, die noch wahnsinnig schön war, die auf diesen Fahrradsattel zu setzen und das waren bestimmt 4 Meter über dem Geschehen, vollkommen ungesichert, den ganzen Abend da an die Wand zu bringen. Aber diese Reinigung oder diese absolute Klarheit, die die Kuratoren ihr da verordnet haben, das war natürlich das, was dann in den 90ern und auch in den Nullerjahren dazu geführt hat, dass sie als radikal, als reine Performance-Künstlerin, als extrem, damals eben auch noch extrem fotogen, überhaupt nochmal so zum Weltstar aufsteigen konnte und auch eben die Aktion The Artist is Present im MoMA, an der ja auch Klaus Biesenbach, wie die Künstlerin selbst in ihren Memoiren schreibt, entscheidenden Anteil hatte. Also da sieht man auch mal, wie wichtig und wie gut Kuratoren sein können und sie da so zum Superstar gemacht hat auf der Weltbühne. Da war von den ganzen esoterischen und spirituellen und Weltkunstüberlegungen von ihr bestimmt nicht unklug, nicht die Rede. Und dass das jetzt wiederkommt, ich finde es ungeheuer verdienstvoll von Frau Dr. Fritz, dass sie das in der Tübinger Kunsthalle auch mit allem gebotenen Aufwand inszeniert. Aber für mich ist das so ein bisschen so, dass das Alterswerk von Marina Abramović da leider auch wieder voll ansetzt. Also, dass sie jetzt so ein bisschen ungebremst natürlich alles das rausholen kann, was jahrelang geschickt nicht so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand.
Ich glaube, Herr Huber, Sie kennen auch diese Kristallschuhe.
Ja, ja. Also ich finde das jetzt toll, dass die Katrin Leuch das erwähnt, weil das war auch meine Erfahrung 1992 auf der Documenta. Da war dann dieser Raum mit diesen riesengroßen Amethysten und wir mussten unsere Schuhe und unsere Socken ausziehen und uns da eben reinstellen, barfuß, um dann zu gucken, ob jetzt irgendeine Energie in uns übergeht. Bei mir ist da leider gar nichts passiert und das war dann auch sehr enttäuschend. Also ich finde halt diese Problematik mit der Spiritualität auch ambivalent bei der Marina Abramović. Also so toll die als Performerin ist, diese ganze Theorie und Esoterik halte ich für hochproblematisch. Da ist oft auch die Rede von Geist und von Heilung und von innerer Reinigung. Was heißt das, wenn man solche Begriffe verwendet? Also wenn man von Geist redet, dann fällt man in eine alte Spaltung hinein, die 2000 Jahre alt ist. Da ist der Körper, der ist Sünde, der ist schmutzig und da ist der Geist, der ist rein. Und in dieser Spaltung entwickelt sich dann das ganze Denken. Ich fände es viel interessanter, wenn man theoretische Fundamente von heute nimmt. Theorien der Empathie, wie sie Vittorio Gallese zum Beispiel mit den Spiegelneuronen entwickelt hat. Da könnten wir vielleicht später auch noch mal kurz drüber reden. Das ist hochinteressant. Also die Empathie gilt heute als die Grundlage unseres Verständnisses für andere. Und damit habe ich große Probleme mit den, sagen wir es mal so, den veralteten, sehr traditionellen Begriffen, die da auf die Arbeit angewendet wird. Ich erinnere mich, es gibt eine Stelle, da schreibt sie, Reden ist gefährlich, das ist die Quelle von Gefahr und Schweigen ist viel besser, weil es vermeidet Missverständnisse. Also ich würde genau umgekehrt argumentieren, ich würde sagen, Schweigen ist die Quelle von Missverständnis und so weiter und wenn wir sprechen und wir kommen nicht drum herum, Begriffe zu verwenden, dann sollten wir sie bewusst verwenden. Wir sollten auch genau überlegen, in welche alten Dualismen oder Begriffsfallen wir zurückfallen, wenn wir Begriffe wie innere Reinigung, wie Heilung, wie Spiritualität oder wie Transzendenz verwenden und sie einem, sagen wir mal, anderen Bereich gegenüberstellen, der mit dem Begriff Körper, Materialität oder sonst was bezeichnet ist.
Frau Fritz, wie ordnen Sie diese spirituelle Entwicklung bei Marina Abramović ein? Ist das eher eben tatsächlich so etwas Rückwärtsgewandtes? Sie haben zwar eben schon deutlich gemacht, das ist so eine Linie, die sich auch irgendwie durchzieht, aber ist da eher eine Künstlerin auf einem Weg, sagen wir mal, so eher ins Traditionelle?
Nein, gar nicht. Das lag auch Marina Abramović sehr fern, in solchen alten Begrifflichkeiten zu argumentieren. Deswegen haben wir Wissenschaftler eingeladen, 7 insgesamt, aus ihrer Perspektive und mit ihrer wissenschaftlichen Provenienz auf Marina Abramović zu schauen. Wir haben eine Psychoanalytikerin, die mit ihren Begrifflichkeiten versucht, die Spiritualität bei ihr zu greifen. Wir haben einen evangelischen Theologen, Herr Lepin, der gerade nach Yale berufen wurde, der ihr Werk auch in die Tradition der Mystikerin im kulturellen Gedächtnis verortet und Bezüge aufmacht. Das war uns sehr wichtig, dass wir da auch ganz aktuelle Fragestellungen spiegeln und reflektieren anhand ihres Werkes.
Wobei Sie da in der Hinsicht schon auch, jetzt muss ich das Wort radikal doch nochmal in den Mund nehmen, weil sie sagt in einem Interview, ich glaube, dass die Welt im 21. Jahrhundert keine Kunst im heutigen Sinne mehr haben wird, sagt sie, und dass die Objekte weniger Bedeutung bekommen und dass an die Stelle dieser Objekte eben das Bewusstsein tritt. Sie spricht dann auch von Energie und von der Übertragung von Energie auf das Publikum. Da muss man sich schon noch fragen, ist das dann noch Kunst?
Ja, das ist ja.
Dass wir jetzt gerade praktisch 1,5 Jahre Feldversuch hinter uns haben weltweit, wo wegen Corona die Museen zu sind. Und wir kriegen die ganze Zeit alles mögliche andere, einschließlich auch, ich meine, The Life, diese Installation von ihr, diese Virtual Reality Installation, die ist ja in gehobener Weise das, was uns auch die Museen jetzt zugemutet haben, monatelang, also im besten Bemühen zugemutet haben. Und wir haben festgestellt, wir sehnen uns wahnsinnig nach Kunstobjekten. Wir wollen ganz genau das wiederhaben, von dem Marina Abramović sagt, das spielt wahrscheinlich gar keine Rolle mehr.
Ich denke, Marina Braunschweiger ist sehr von der Aborigines-Erfahrung inspiriert und es hat sich tief bei ihr eingeprägt, dass sie eben bei den Aborigines über ein Jahr gelebt hat und dann irgendwann am Anfang gemerkt hat, die reden gar nicht, sondern sie spricht mit denen, ohne zu sprechen. Dieses Telepathische, ich glaube, das hat sie sehr geprägt und das hat sie auch immer versucht, in ihren Performances die Energie, die sie hat, zu übertragen. Das meint sie, wenn keine Objekte mehr zwischen mir und den Zuschauern sind. Und in The Life hat sie das versucht zu realisieren. Das ist eine virtuelle Arbeit, wo sie auftritt und sozusagen im Ausstellungsraum dem Besucher begegnet. Und da werden natürlich alle Fragen einer digitalisierten Seele, sage ich mal in Anführungsstrichen, aufgeworfen. Da geht sie in ganz neue Medien. Und ich finde es sehr spannend, dass sie da nach 50 Jahren immer noch sich neu erfindet und neue Formen ausprobiert.
Radikale Selbstinszenierung. Die Performance-Ikone Marina Abramović, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Und darüber diskutieren Katrin Lorch, Kulturjournalistin von der Süddeutschen Zeitung, Professor Hans-Dieter Huber, Kulturwissenschaftler aus Berlin und Dr. Nicole Fritz, Leiterin der Tübinger Kunsthalle. Frau Lorch hat eben schon davon gesprochen, dass man Marina Abramović als die Großmutter sozusagen der Performance-Kunst auch bezeichnet hat. Aber es gab natürlich auch schon Künstlerinnen und Künstler vor ihr, die sich damit beschäftigt haben. Und Joseph Beuys war ja auch jemand, der ja für sie auch sehr richtungsgebend war. Welche Vorbilder hat Marina Abramović? Welche Berührungspunkte gibt es auch vielleicht zwischen ihr und Beuys?
Also Beuys war für sie sehr wichtig, aber sie ist auch jetzt mal mit Beuys fertig, wie sie sagt. Sie wollte einfach bei ihrer Arbeit bleiben, aber Beuys war für sie am Anfang vor allem sehr wichtig. Sie hat ihn in Belgrad kennengelernt und viel von ihm auch über Schamanismus, über Kulturen vergangener Zeiten erfahren. Und Joseph Beuys hat ja immer diesen Kulturen unglaubliche Provokationskraft zugesprochen und sie auch in seinem Werk immer wieder als Katalysatoren magischer Art hineingenommen. Und ich denke, dasselbe ist bei Marina Abramović der Fall, dass sie damit auch bei den modernen Menschen so wie eine Resonanz provozieren will mit diesen Traditionen.
Aber ich habe das Gefühl, dass es mir jetzt immer schwerer fällt, das bei ihr zu akzeptieren, wenn sie solche Ansagen macht. Also, dass sie jetzt zu den Aborigines geht und dann kommuniziert sie mit denen telepathisch und dann bringt sie uns, dem westlichen Publikum, das mit. Also wir sehen doch heute diese Figuren, die so einen gewissen Exotismus ausschlachten, indem sie also um die Welt ziehen und sich dem aussetzen und dann so zu Vermittlerfiguren werden, die sehen wir doch gar nicht mehr so positiv. Also ich glaube, Absolut. Das sollte doch die ganze Diskussion der vergangenen Jahre gebracht haben. Und dazu kommt, ich wollte mal darauf hinweisen, dass ich immer schon fand, dass die The Artist is Present Performance irrsinnig viel mit Beuys zu tun hat, der ja 72 bei der D7 das Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung eröffnet hat, in dem ihm zugedachten Ausstellungsraum im Fridericianum und dann tatsächlich auch zu den Ausstellungsöffnungszeiten da saß und damals auch schon sehr bekannter Künstler war und absolut bereit war, anders als Frau Abramowitsch, wo es tatsächlich nur um ihre eigene Präsenz und diesen dann am Ende sehr spektakulär ausgeschlachteten Blickwechsel mit ihr ging. Aber Beuys war da und war vollkommen ansprechbar. Sozusagen dieser Anspruch, zu den Öffnungszeiten präsent zu sein, das hat es eben, jetzt müsste ich mal rechnen, von 72 bis 2010, fast 40 Jahre vorher schon mal genauso gegeben.
Für mich ist Marina Abramowitsch da aber viel näher in unserer Gegenwart, weil Joseph Beuys, wenn er gesprochen hat, immer auf seine Ideologie verwiesen hat und er hat immer auf die Anthroposophie verwiesen. Es hat sich doch alles letztendlich zurückgeführt auf dieses Weltbild und bei Marina Abramowitsch ist das nicht der Fall. Also da ist mir eine Marina Abramowitsch fast lieber.
Also da würde ich doch gerne widersprechen. Also das Gemeinsame zwischen Beuys und Abramowitsch sehe ich in dieser gemeinsamen Esoterik-Schiene. Ich würde viel lieber als den Vergleich mit Beuys den Vergleich zur Performancekunst der 60er Jahre ziehen, also vor allem zu den Künstlerinnen. Nehmen wir jetzt Leute wie Carolee Schneemann, Joan Jonas, Simone Forti, Anne Halperin, Gina Payne. Das sind alles weibliche Künstlerinnen gewesen und die Performancekunst war damals keine männlich dominierte Altlast wie die Malerei oder die Bildhauerei, sondern die weiblichen Künstlerinnen konnten sich da eben völlig ohne männliche Autoritäten und Vorgaben entwickeln und verbreiten. Und dasselbe gilt auch für das Medium Video. Also das ist parallel zur Performancekunst, ganz wichtig für die weiblichen Künstlerinnen. Also gerade wenn man in Deutschland bleibt, wenn wir zum Beispiel jemanden wie Friederike Petzold oder Ulrike Rosenbach uns anschauen, wie wichtig da das Performen und die Videodokumentation der Performance ist. Also ich glaube, wir sollten viel eher auf diesen Bereich schauen, also der Entstehen der Emanzipation weiblicher Künstlerinnen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Absolut. Auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr spannend, hier auch nochmal zurückzuschauen und auch die Unterschiede zu thematisieren. Gerade eine Walli Export oder eine Ulrike Rosenbach, die waren ja viel reflektierter in Bezug auf männlich-weiblich. Die haben ja versucht, die Konditionierung herauszuarbeiten und haben sie im Blick gehabt. Genau. Und Marina Abramowitsch und Ulay haben über Kräfte gesprochen und haben versucht, die männliche-weibliche Energie sozusagen zu erforschen in ihrem Ritual. Das war eine ganz andere Art der Auseinandersetzung mit Männlichkeit und Weiblichkeit, wie bei vielen Künstlerinnen der 60er Jahre.
Ja, Marina Abramowitsch spricht in dem Zusammenhang auch von einer Symmetrie zwischen weiblichen und männlichen Prinzip. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, ich würde eher von...
Da stellen wir uns heute nicht mehr so vor. Also ich fand das schon immer, also ich fand das aber auch schon in den 80er Jahren wahnsinnig oberflächlich und billig. Also es hat halt toll gepasst, weil das zwei tolle Performer waren, die da eben sehr, sehr schön so Sachen inszenieren konnten. Aber jetzt mal ernsthaft, die Stärke von eben zum Beispiel Imponderabilia liegt ja nicht darin, dass wir ein männliches und ein weibliches Prinzip rechts und links der Tür haben, wo wir uns dann durchquetschen müssen, sondern ganz andere, also bei der Performance, die ich nicht erlebt habe als Aufführung, glaube ich, da spielten ganz andere Sachen eine Rolle, warum die, also diese Nähe und der Zwang und das durch die Tür gehen und die Anwesenheit der beiden, aber die haben das später schon immer sehr so inszeniert und das ist doch was, was damals auch jetzt schon nicht mehr so frisch war, aber natürlich immer gut aussieht.
Ja, und von ihnen sicherlich auch so erlebt wurde, wenn man ihre beiden Aussagen dazu heute liest. Sie wollten wirklich eine dritte Energie schaffen und sie haben wirklich in ihrem Körper die Sachen gelebt und empfunden.
Ja, da würde ich gerne noch mal einhaken. Dieser Energiebegriff ist für mich auch hochgradig fragwürdig. Also irgendwo gibt es eine Stelle, da wird davon gesprochen, dass Marina Abramović immaterielle Energie an das Publikum übertragen möchte. Da frage ich mich, wie soll denn das möglich sein? Und da möchte ich noch mal das Konzept der Spiegelneuronen von Vittorio Gallese ins Spiel bringen, die, glaube ich, eine bessere Erklärung anbieten könnten. Die Idee bei den Spiegelneuronen ist die, dass wenn man jemanden beobachtet, der eine Erdnuss schält und die Erdnuss isst, dass bei dem Beobachter dieses Vorgangs dieselben Gehirnareale aktiv werden wie bei demjenigen, der die Handlung ausführt. Also im Prinzip, indem ich Handlungen anderer beobachte, werden bei mir als dem Beobachter dieselben Gehirnareale aktiv wie bei demjenigen oder derjenigen, welche die Handlung ausführt. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was immer gemeint wird mit dieser Energieübertragung. Es ist keine Energieübertragung, sondern es ist eine Aktivierung von bestimmten Gehirnarealen, die ein direktes emotionales Verständnis der Handlungen und der Situation des anderen erzeugen. Und ich finde, da wird es eben auch wieder interessant im Zusammenhang mit dieser Langzeit-Performance, The Artist is Present, die sich gegenübersetzen und aus den Mikrobewegungen oder Mikrogesten des Gegenübersitzens eine Synchronisierung ihrer Zustände erreichen. Aber es ist keine Energieübertragung. Es ist ein paralleles Geschehen, würde ich sagen.
Aber gerade diese Aktion, die hat ja schon etwas sehr Spirituelles. Also sie sitzt da ja in diesem großen Raum mit diesem langen Kleid und Gewand, das ja auch sehr statisch ist. Ja, wie so eine Madonna im Prinzip eigentlich. Und auch ihre Handhaltung ist so, ihre Konzentration. Also das hat für mich sowas sehr Meditatives. Aber eben die Frage, ist das etwas Künstlerisches? Die hatten wir ja eben auch schon mal gestellt. Und für mich ist auch nochmal die Frage, wenn sie jetzt aufbricht, diesen neuen Raum auch für ihr Publikum zu erobern. Wo ist da der Unterschied, ich sage es jetzt mal sehr plakativ und provokant, zu einem meditativen Malen oder zu einem Klosteraufenthalt?
Also definitiv war die Ausstellung in der Serpentine Gallery, wo sie genau eben ihr Institut aufgebaut hatte. Und sie und alle anderen hatten auch so weiße Kittel an und es gab überall kleine Tischchen, da konnte man dann Reiskörner zählen oder so einfache Meditationsübungen machen. Es ist immer ein fundamentaler Unterschied, wenn etwas in den Räumen der Kunst und im Namen der Kunst passiert. Also natürlich ist das dann kein Spa. Aber sie hat nicht mehr reingefüllt, fand ich jedenfalls, als in einen Spa oder in so einen Meditationsworkshop oder so. Und ich tue mich eben wahnsinnig schwer damit. Man kann positiv sagen, dass jemand plurale Quellen hat, spirituell. Aber ich meine, das war nun wirklich eine Veranstaltung, die dieses ganze Meditations-ESO-Anything-Goes bedient hat. Mhm. Und natürlich super ankam, weil das eben anders ist, wenn einem eine weltberühmte Künstlerin sagt, man soll jetzt den Reis nach Farben sortieren. Aber ich fand das anmaßend und ich mag auch diese Position nicht. Es ist in Ordnung, dass sie das macht. Ich würde niemals kritisieren, dass Künstler etwas machen. Aber dass wir das so dankbar annehmen, das wundert mich schon, weil ich eigentlich im Vergleich dazu sehe, was Performance heute macht oder wo wir da eigentlich schon sind, da tue ich mich damit schwer, das einfach zu umarmen.
Counting the Rise, ja. Diese Aktion. Ich glaube, Frau Fritz, die kommt ja auch bei Ihnen vor, auch in Tübingen.
Ja, wir werden 3 Monate The Life zeigen und dann 3 Monate Counting the Rise. Auch um aufzuzeigen, dass ihr Werk immer partizipatorischer geworden ist, dass ihr Interesse in der Tat immer mehr auf das Partizipatorische des Publikums gerichtet ist.
Ja, ich möchte nochmal auch an diesen Punkt erinnern, dass es einen Unterschied gibt, ob man jetzt selbst als Performer an seine körperlichen Grenzen der Erschöpfung geht oder darüber hinaus bis an den Punkt, wo Schmerzen entstehen, oder ob man andere, also seine Jünger, dazu auffordert, das auch zu tun. Also zum Beispiel weiß man ja, dass diese Vorbereitungen von den Re-Performern in New York so abliefen, dass sie zusammenkamen und dann mussten sie erst mal 10 Tage fasten. Und nach 5 Tagen Fasten haben sie einen 10-Stunden-Marsch gemacht. Und das finde ich sehr bedenklich, denn man weiß ja nicht, wie jemand fit ist nach 5 Tagen Fasten, ob der nach 4 Stunden oder 6 Stunden kollabiert oder vielleicht ist jemand dabei, der einen unerkannten Herzfehler hat und der klappt dann zusammen. Also ich finde, es ist ein Unterschied, ob man selbst seinen eigenen Körper dieser Grenze aussetzt oder ob man das von anderen verlangt, das auch zu tun. Dann bekommt es nämlich die Aspekte eines Initiationsrituals. Und wenn man bereit ist, diese Initiation mitzumachen, das weiß man aus der Sozialpsychologie, aus empirischen Untersuchungen, dann ist hinterher die Attraktivität der sozialen Gruppe größer als ohne dieses Initiationsritual. Also Initiationsrituale führen zu verzerrter Binnenwahrnehmung der sozialen Gruppe, in die man dann danach reingerät. Und das finde ich sehr problematisch und das führt uns auch dann sehr schnell an den Punkt einer Sekte. Und da bin ich sehr skeptisch. Ich sehe einen großen Unterschied, ob Frau Abramowitsch selbst performt oder ob sie andere praktisch durch Initiationsrituale ihre Methode praktisch aufoktroyiert.
Radikale Selbstinszenierung, die Performance-Ikone Marina Abramowitsch ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Also Marina Abramowitsch ist ja mit Lady Gaga aufgetreten und seit diesem Zeitpunkt kennen sie sogar auch die jungen Leute, darf man sagen. Ist sie inzwischen eigentlich mehr ein Popstar auch als eine Künstlerin?
Würde ich auf jeden Fall ja sagen. Klar, die ist ein richtiger Superstar und ich finde es auch schwierig, die Kunst von solchen Superstars noch vor allem in dem Alter, also mit Mitte 70, so genauso anzupacken wie andere Kunst. Wir sehen ja jetzt auch dabei zu, dass da sozusagen ein Alterswerk entsteht, also in all den Anführungsstrichen, in denen man das dann leider oft packen muss, also dass eben viel, viel mehr geht, dass die Leute nicht mehr genauso hart angefasst werden von Kuratoren, dass sie Stars sind, die also viel weniger kuratiert, befragt, kritisiert werden, dass sie andererseits natürlich sehr wenig Werk, dadurch, dass sie Performerin auch wirklich sehr lange war, sehr wenig Werk vorzuweisen hat. Insofern hat man es natürlich immer, wie Frau Dr. Fritz gesagt hat, auch mit Marina Abramowitsch selbst zu tun, wenn man sie ausstellt. Also viel stärker auch als mit anderen Künstlern und kann sie im Grunde auch nicht so hart befragen, wie man es jetzt sogar mit einem Gerhard Richter kann, wo man sagt, man hängt bestimmte Bilder in bestimmten Kontexten zueinander oder schreibt Essays im Katalog, die nochmal anders einbinden. Weil ein Bild ist ein Bild, das bleibt so, das ist von 1972 bis heute gleich.
Jetzt hat sie auch, das war auch schon angeklungen, ihr eigenes Institut gegründet. Sie bietet Workshops an, 5 Tage für 2.000 Euro habe ich gesehen. Und sie vermarktet auch ihre Meditationsübungen in Videos. Das heißt, sie ist eigentlich auch eine ganz gute Marketingstrategin.
Ich finde das jetzt nicht so verwerflich. Ich finde auch, wenn man auf ihre Preise auf dem Auktionsmarkt schaut, abgesehen mal von The Life, dann ist es eigentlich sehr überschaubar von 50 bis 100.000, 20 bis 50.000. Das ist jetzt nicht so große Preisklassen, wie Sie haben Richter angesprochen, ein Richter. Und ich finde es etwas seltsam, dass sowas dann gleich als verwerflich gilt und man bei manchen Künstlern sozusagen auf die Knie fällt und einer Frau, wenn sie eben dann doch schaut, dass sie als Performance-Künstlerin hat sie lange nichts verdient, das umsetzt, ist es sofort mit etwas, einem Beigeschmack formuliert. Das finde ich etwas seltsam.
Es ist die Frage, weil sie natürlich immer herausstellt, Marina Abramowitsch, dass es ihr vor allem um Geist, um Bewusstsein geht und natürlich auch ihre künstlerische Seite dort sehr deutlich macht und ihren Anspruch. Und deswegen, wenn man dann noch im Kopf hat, sie hat ja mit ihrem ehemaligen Partner Ulay über Verwertungsrechte vor Gericht auch gestritten. Da ging es doch dann eigentlich klar auch ums Geld.
Dass Künstler das vor Gericht klären, wenn sie Zusammenarbeiten gemacht haben, das ist ganz normal. Das, finde ich, greift jetzt auch Frau Abramowitsch nicht an. Und Ulay hat ihr eben vorgeworfen, sie hätte zu sehr das gemeinsame Werk zu ihrem eigenen Werk im Nachhinein gemacht. Das ist eine Klärung, da sind die beiden nicht die Ersten, die vor Gericht gelandet sind. Und deswegen, finde ich, ist das für sie auch nicht ehrenrührig und sagt auch weder, dass sie noch, dass also ihr Partner geldsüchtig waren. Ich wollte auch sagen, man wirft ja auch ihr das jetzt nicht vor, weil sie eine Frau ist, dass sie jetzt diese Kurse gibt. Es ist natürlich sichtbar, dass jemand, der also jetzt malt oder Skulpturen macht, dass der natürlich vom Markt bevorzugt wird. Also da, glaube ich, sind wir uns ja auch alle einig, dass das wahrscheinlich nicht gerecht ist, weil es in sehr vielen Fällen der kunsthistorischen Bedeutung überhaupt nicht entspricht.
Und ich denke, sie hat da wirklich auch so einen therapeutischen Impetus, wie es auch Joseph Beuys hatte, also vom Selbstverständnis her. Sie will da wirklich was weitergeben, auch an die jüngere Generation solche Techniken weiterzugeben.
Aber genau mit diesem therapeutischen Anspruch habe ich eben meine Probleme. Das hatte ich schon angedeutet. Also wenn wir von innerer Reinigung sprechen durch Initiationsrituale oder von Heilung durch Performance, was heißt das denn, wenn wir es von außen anschauen? Wenn ich geheilt werden muss, heißt das denn, dass ich krank bin ohne diese Performance-Workshops? Oder innere Reinigung, wenn ich mich weigere, mich innerlich zu reinigen, heißt das, dass mein Inneres unrein ist? Also das heißt, das impliziert schon einiges, finde ich, aber mit dem ich nicht einverstanden bin.
Aber Beuys hat von Reinigung gesprochen und von Heilung. Marina Abramović, so wie ich weiß, nie. Sie hat immer von einer Bewusstsein im Hier und Jetzt gesprochen und sich rückbinden an den eigenen Körper und das eigene Innere, was in einer sehr digitalisierten, technisierten Zeit ja auch eine Relevanz hat.
Bei der Presseeröffnung oder als die Live das erste Mal gezeigt wurde in London, hat sie den Satz gesagt, endlich kann ich überall gleichzeitig helfen. Sie hat nicht gesagt auftreten oder performen oder sichtbar sein, sondern sie hat von helfen gesprochen. Und das ist ja auch so ein bisschen so eine grandiose Verwechslung von ihr, dass sie eine Künstlerin ist und ein Superstar und natürlich auch durch eine Medienpräsenz ungeheuer eben Weltstar ist. Aber das Publikum kommt ja nicht, um sich heilen zu lassen. Das Publikum kommt ja, um die Kunst eines Weltstars zu sehen. Und das finde ich halt schon eine gewisse Hybris, wo ich auch gut verstehe, was Herr Huber meint, wenn er sagt, er hat damit seine Probleme. Also ich gehe auch nicht in Marina Abramović Ausstellung und ich freue mich übrigens total auf die Ausstellung in Tübingen, aber die gucke ich mir natürlich nicht an, weil ich das Gefühl habe, ich muss in irgendeiner Weise geholfen kriegen.
Wird Frank. Auch schwer in Tübingen.
Reiskörner zählen, genau. Wir haben jetzt schon festgestellt, da gibt es große Veränderungen im Werk von Marina Abramović. Was würden Sie dann sagen? Welche Bedeutung hat sie, Marina Abramović, im Kunstbetrieb? Also wie wird sie dort gesehen? Frau Lorch hat gesagt, sie ist ein Weltstar für das Publikum sicherlich. Sie ist ein Popstar, auch durch diese wirklich spektakulären Inszenierungen, mit denen sie bekannt geworden ist. Aber jetzt sagen wir mal für den Betrieb als solches.
Also was wir bemerkt haben in unserem Katalog, wir haben ja eine Bibliografie auch erarbeitet und in den Katalog gebracht. Ihre Biografie ist in 26 Sprachen übersetzt. Weltweit schreiben Menschen Dissertationen, Magisterarbeiten. Wir konnten die gar nicht alle aufnehmen. Da merkt man, was für eine Breitenwirkung sie hat. Und ich glaube schon, sie hat einen großen Einfluss in der Kunst. Und man merkt, wie intensiv doch auch die Auseinandersetzung bei den Künstlern mit solchen Figuren ist. Und ich glaube, Marina Abramović hat genauso großen Einfluss.
Also ich würde mich dem gerne anschließen. Ich halte sie persönlich für eine der besten Performerinnen, die ich je kennengelernt habe. Also wirklich gleich ebenbürtig zu Joseph Beuys als Performer. Und ich finde eben auch, dass ihre große Leistung, ihre kunsthistorische Leistung, diejenige in der extremen Zeitdehnung ist. Die Zeiterfahrung in ihren Performances ist etwas völlig Neues, völlig Einzigartiges, was von keinem anderen Künstler oder Künstlerin so thematisiert worden ist. Also ich würde sagen, sie ist ja jetzt, sagen wir mal so, die Hälfte im 20. Jahrhundert und jetzt ein Viertel im 21. Jahrhundert. Sie könnte so eine Künstlerin werden, die genau das richtige Gelenk ist für die Kunst des 21. Jahrhunderts. Und selbstverständlich würde ich auch sagen, dass die Welt im 21. Jahrhundert keine Kunst im heutigen Sinne haben wird, denn das wäre ja auch schade, dann würde sie sich nämlich nicht weiterentwickeln. Es ist ganz klar, dass die kommenden 75 Jahre oder 79 Jahre im 21. Jahrhundert, die werden eine neue Kunst haben, die sich weiterentwickeln wird und sie wird daran sicherlich einen enormen Anteil haben an den Grundlagen.
Also sie ist natürlich ein tolles Gesicht nach draußen, also nicht im Kunstbetrieb nach innen strahlend, sondern da muss man nicht mehr viel erklären, wenn man sagt, man beschäftigt sich jetzt mit Performance-Kunst. Ah ja, Marina Abramović, schon klar. Also das ist natürlich auch ein Verdienst und es muss auch Figuren geben, die sich hinstellen und dann eben das Gesicht abgeben für sowas und das auch gerne machen. Das merkt man ihr auch an. Aber dass ihre Biografie jetzt in crazy viele Sprachen übersetzt ist, das kann ich jetzt zum Beispiel in Bezug auf den Kunstbetrieb gar nicht so als Vorteil nehmen, weil da rate ich nur mal dazu, die zu lesen. Also das ist wirklich eine Biografie, die Marina Abramović über sich geschrieben hat und über ihr Leben und über ihre Person. Und da geht es erstaunlich wenig um Kunst, also oder um Überlegungen zur Kunst. Es ist wirklich so ein bisschen, als hätte man so eine Long-Version von einem Galatext vor sich. Bis dahin, dass sie am Ende dann noch gesteht, dass sie auch wie jede ganz normale Frau oft Schokolade vom Fernseher ist. Da kann ich sagen, das ist jetzt wahrscheinlich für die Kunst wirklich nicht so bedeutend. Aber wie Frau Dr. Fritz zu Recht sagt, also es werden ja viele Magisterarbeiten geschrieben, wahrscheinlich promoviert auch der eine oder andere. Und um weltweit mal klarzumachen, was das ist, finde ich, ist sie wirklich genau die Richtige gewesen.
Radikale Selbstinszenierung, die Performance-Ikone Marina Abramović, das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Und herzlichen Dank auch für die Diskussion an meine Gäste, an Nicole Fritz, sie ist Leiterin der Tübinger Kunsthalle, in der in dieser Woche die neue Ausstellung Marina Abramović, jenes Selbst, unser Selbst, eröffnet wird. An Katrin Lorch, Kulturjournalistin im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, und an Hans-Dieter Huber, Künstler und Kulturwissenschaftler aus Berlin. Am Mikrofon Silke Arning.